ich möchte einsteigen mit dem, ich weiß nicht, ob ihr das Campus-Magazin von der Zeit kennt. Die haben meistens hübsche junge Frauen am Cover, warum weiß ich auch nicht. Aber manchmal schauen die recht gehetzt aus. Hier seht ihr das, das ist ein paar Jahre alt. Eine sehr gehetzt wirkende, schweißtriefende junge Frau. Und die Titelstory heißt, wie schnell muss ich sein? Was man zwischen 20 und 30 alles schaffen muss. Also wie schnell muss ich sein, was man zwischen 20 und 30 alles schaffen muss. Ich vermute mal recht, viele von euch sind zwischen 20 und 30. Und ich habe gedacht, ich steige mit dem ein, so als Checkliste. Da könnt ihr dann abhackeln, was ihr alles schon geschafft habt. Und wisst ungefähr, wie viel noch bleibt. Und zwar stammt die Idee dahinter von einer Soziologin, die kürzlich verstorben ist, amerikanische Soziologin namens Bernice Newgarden. Und die hat den Begriff geprägt von der Social Clock, von der sozialen Uhr. Die meisten von uns kennen den Begriff der biologischen Uhr, die so tick, 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 tick. Und meistens wird behauptet, sie tickt bei Frauen im gebärfähigen Alter besonders laut, wenn sich das gebärfähige Alter zu Ende neigt. So tick, tock, tick, tock, tick, tock, tick, tock. Ja? Also den Begriff kennt ihr, darüber kann man denken, wie man will, und das geht es ja nicht. Es geht um die soziologische Uhr, die soziale Uhr, Social Clock, und die besagt Folgendes. Wir leben in einer Gesellschaft, wo wir verinnerlichen von Kindesbeinen an, dass bis zu einem gewissen Alter gewisse Resultate, gewisse Fähigkeiten erworben werden sollen. Also, wenn ein zweijähriges Kind noch nicht lesen und schreiben kann, ist das völlig unproblematisch. Wenn ein normalbegabter 15-Jähriger noch nicht lesen und schreiben kann, sagen wir, na, irgendwie hat die Person ein bisschen was verpasst, den Anschluss. Und jetzt also zu euch, eurer Altersgruppe aus der Zeit, ja, die müssen uns ja wissen, was alles zu schaffen ist. Bitte mitschreiben und abhaken. Ja? Mit 18 erwachsen werden, mit 19 die Welt retten, mit 20 das Studium starten, mit 21 im Ausland studieren, mit 22 etwas für die Karriere tun, mit 23 möglichst viel Geschlechtspartner haben, mit 24 mit dem Schlimmsten rechnen, mit 25 fertig werden, mit 26 sportliche Rekorde brechen, mit 27 eine Revolution anzetteln, mit 28 einen Job finden, mit 29 Babys machen und mit 30 den Durchbruch schaffen. Denn, sagte Albert Einstein, wer bis 30 keinen Beitrag zur Wissenschaft leistet, der nennenswert ist, schafft es nie mehr. So, ich glaube, ihr könnt euch alle wahrscheinlich entspannt zurücklehnen und sagen, liegen wir gut in der Zeit. Das meiste haben wir schon erledigt, zwischen 20 und 30, den Rest kriegen wir auch noch hin. Natürlich hat die Zeit das auch ironisch so aufgefädelt und dennoch kommt es immer wieder vor, dass wir uns mit unserer Altersgruppe vergleichen und denken, mal schau, die hat das schon erreicht und der hat das schon gemacht. Und irgendwie ist das schon so in uns drin, dass wir gewisse Dinge bis zu einem gewissen Zeitpunkt erreicht haben sollten. Und es löst schon gewissen Stress in uns aus, wenn wir das Gefühl haben, da kommen wir nicht mehr hinterher und ob wir das alles noch auf die Reihe kriegen. Und das betrifft ja nicht nur Dinge wie eben das Studium, das hast du schon angesprochen, die Prüfungen, die zu schaffen sind, Mindeststudiendauer plus Toleranzsemester, sonst ist das Geld weg und so weiter und so fort, sondern es betrifft ja auch unser soziales Leben, unser gemeinschaftliches Leben. Und gerade gestern haben wir mit einer Studentin gesprochen nach dem Vortrag, die in Psychologie gerade promoviert, wie stark die neuen Medien uns da prägen, unsere Selbstwahrnehmung da prägen und auch unser Selbstwertgefühl, unsere Zufriedenheit prägen, weil wir natürlich gerade über die neuen Medien sehr stark dazu verleitet sind, uns mit anderen zu vergleichen. Und zwar schon das erste in der Früh, wenn wir auf unseren Wecker schauen, ja. Das letzte am Abend, wenn wir das Bettkupferl schauen, immer sind wir in Kontakt mit anderen, sehr oft sind wir in Kontakt mit anderen. Und meistens passiert bei denen ganz was Tolles. Ein schöner Sonnenuntergang, was Gutes zu trinken, ein super Essen, toll angezogen, irgendwo am Berg oder am Meer oder gerade ganz gemütlich. Überall ist das Leben gerade spannend und schön. Und wir sitzen allein daheim, es ist Freitagabend, wir haben einen alten Pyjama an, der hat ein Loch und einen Ketchupfleck haben wir auch drauf, haben nichts vor und schauen irgendeine langweilige Netflix-Serie an. Und denken uns, boah, bei den anderen ist das Leben so spannend, so schön, die erleben wir das alles Mögliche. Und bei mir ist es eigentlich vergleichsweise ziemlich fad. Jetzt ist es so, ich weiß nicht, wer von euch schon mit dem löchrigen Pyjama vor dem Fernseher oder vor dem Laptop gesessen ist. Ja? Ich vermute mal, dass die meisten von euch nicht ein Selfie gemacht haben, so mit dem Ketchup-Flag und das dann gleich auf Insta oder auf Facebook oder wo auch immer, Snapchat, geteilt haben, weil man sowas eben nicht in die Welt projiziert. Man kuratiert ja seine Außendarstellung. Und das wissen wir natürlich, dass wir nur die Dinge posten, von denen wir auch wollen, dass die anderen sie sehen. Und theoretisch wissen wir natürlich, dass es bei den anderen auch so ist, dass da nicht immer gerade ein schöner Sonnenuntergang ist oder ein leckeres Essen oder tolles Gemeinschaftserlebnis ist, sondern dass es bei denen genauso fad und langweilig und alltäglich zugehen muss. Aber doch haben sie wahrscheinlich ein bisschen mehr Spaß wie mir. Ein bisschen mehr Sonnenuntergänge, ein bisschen mehr tolle Erlebnisse, ein bisschen mehr tolle Reisen. Also dieser Vergleich, dieser fast Wettkampf, so nennt es der Michel Houellebecq, der französische Autor, der vor einigen Jahren das Buch geschrieben hat, Ausweitung der Kampfzone. Und da ist seine These, da geht es nicht um die neuen Medien, aber seine These ist, dass der Stärkere frisst den Schwächeren, dass dieses Prinzip, dass die Starken immer mehr bekommen, die Reichen immer mehr bekommen, die Armen immer weniger bekommen, sich auch ausgeweitet hat in ganz großem Maße auf die zwischenmenschlichen Beziehungen. Ihm geht es vor allem um sexuelle Beziehungen hier, wo er einfach sagt, überall ist dieser Konkurrenzkampf ausgebrochen und es gibt, diese Kampfzone ist überall drin. Ja? Also jemand, der nicht überdurchschnittlich hübsch und klug und begabt und aggressiv und extrovertiert ist, der kommt zu kurz. So ungefähr drückt das aus. Und irgendwie, ich denke, das spielt schon ein bisschen was, spiegelt ein bisschen was von unserem Lebensgefühl in unserer Zeit wieder, das wir in der Literatur finden, das wir in den Studien finden. Ich selber war, wie schon erwähnt wurde, längere Zeit in Oxford und war dort unter anderem auch Studentenseelsorger. Das war wahnsinnig spannend, eine wahnsinnig tolle Zeit. Ich habe irrsinnig viel gelernt von den Frauen und Männern, mit denen ich da unterwegs war, über ihr Studium, über ihr Leben. Aber man sieht natürlich als Seelsorger nicht nur die Höhen und das Interessante, sondern auch die Tiefen. Wir haben ein bisschen eingelesen in den Seelenzustand der Studierenden, vor allem in England, wo ich damals war. Und da gibt es schon zum Teil sehr, sagen wir mal, bedenkenswerte, vielleicht sogar besorgniserregende Entwicklungen. Ich zitiere ein paar draus, zum Beispiel das Royal College of Psychiatrists hat festgestellt, dass zwischen den Jahren 2011 und 2015 die Anzahl der, oder der Prozentsatz der Studierenden, die in psychologischer Betreuung sind, sich von 4% auf 8% verdoppelt hat. Natürlich, wie alle statistischen Daten, ist das interpretationsbedürftig. Das kann eine schlechte Nachricht sein, boah, doppelt so vielen geht es schlecht. Kann eine gute Nachricht sein, doppelt so viele Menschen suchen Hilfe und finden diese Hilfe auch. Also da darf man jetzt zu schnell Schlüsse ziehen, das wissen wir. Ein weiteres Beispiel von der British Association of Counseling and Psychotherapy, die sagt, zwischen 2010 und 2013 wurden 58% mehr psychische Krankheiten diagnostiziert unter Studierenden. Jetzt kann man wieder sagen, du, entweder ist da wirklich eine Krise und es wird einfach zu viel und immer mehr schlittern ins Burnout oder in andere handfeste Probleme, ja, die medizinische Versorgung bedürfen. Oder man kann sagen, na, das Stigma, dass eben seelische Probleme besonders schwierig sind und eben mit einem Stigma behaftet sind, das nimmt ab, Gott sei Dank, kann man sagen, und Menschen suchen professionelle Hilfe. Also auch hier ist nicht eindeutig, was uns die Zahlen sagen, aber doch, wie gesagt, ich finde sie bedenkenswert. Ein Interview mit einer Chefpsychologin an der Brunel University habe ich gelesen und sie sagt, sie macht seit 1990 diese Arbeit an dieser Universität und sagt, anekdotisch erlebt sie nicht nur eine große Zunahme bei denen, die bei ihr Hilfe suchen, sondern auch eine Themenverschiebung zu ernsteren Themen, als sie es noch Anfang der 90er erlebte. Sie erzählt, Anfang der 90er ging es in ihrer Wahrnehmung hauptsächlich um Heimweh, vielleicht den ersten großen Liebeskummer, mit neuen Leuten zusammenleben. Und in den letzten Jahren begegnet ihr viel häufiger als vorher tatsächlich klinische Depressionen, Essstörungen, bewusste Selbstverletzungen. Also sie sagt, in ihrer Wahrnehmung wird das Ganze intensiver. Kann man sagen, okay, anekdotisch müssen wir weiter drüber nachdenken, aber ihr merkt, und ich spreche das deswegen an, es gibt so einerseits das, wo man es auf die leichte Schulter nehmen kann und sagen, ja, das schafft eh keiner, diese 20 bis 30, das alles abzuhacken, das ist eh ein Blödsinn. Und trotzdem merken wir, dass immer wieder manche von uns, vielleicht auch manchmal wir selbst, an unsere Grenzen stoßen. Und das führt für mich zu ein paar Fragen, und die möchte ich jetzt in den nächsten Minuten mit euch diskutieren. Die erste Frage ist, wie geht ihr damit um? Leistungsdruck gibt es, den gibt es an der Uni, den gibt es in der Gesellschaft, das wird auch nicht besser in der Arbeitswelt, eher schlechter. Immer mehr Menschen schlittern ins Burnout. Leistungsdruck gibt es in den zwischenmenschlichen Beziehungen, Freizeitstress und so weiter. Ist die Frage, wie gehe ich damit um? Die erste Möglichkeit, die ich sehe, ist zu sagen, naja, du, ich bin ja eh leistungsfähig, ich liege ganz gut in der Zeit zwischen 20 und 30 und mir passt das Leistungssystem, da mache ich nicht. Und zunächst einmal muss ich sagen, finde ich das cool, ja, wenn es dir gut damit geht, wenn du gerade merkst, hey, du hast viel Energie, dir gelingt vieles, das soll man ja feiern. Eine Frage, die sich mir da stellt, ist einfach auch durch einige Begegnungen, die ich in den letzten Jahren hatte und auch einige meiner eigenen Erlebnisse, die, was passiert, wenn ich am Gipfel stehe? Was passiert, wenn ich das Ziel, das ich mir gesteckt habe, für das ich so mich abmühe und abrackere, wenn ich das Ziel tatsächlich erreiche? Wie toll ist das Gipfelerlebnis und wie lange hält es an? Und einer meiner Kollegen, Freunde, den ich damals in England, in Oxford kennengelernt habe, der war in einem früheren Leben professioneller Baseballspieler gewesen, der Nolte heißt er, der war Pitcher, also der Ball möglichst schnell oder mit viel Spin, den zuwirft, der gerade dran ist als Batsman. Und der hat das höchste Ziel in dieser Sportart erreicht. Er war bei den New York Yankees und hat mit den Yankees die World Series gewonnen. Mehr gibt es nicht im Baseball. Es spielen zwar nur Amis und vielleicht ein paar Kanadier mit in der World Series, aber trotzdem, das ist das höchste, ja, World Series. Und er hat die gewonnen. Sie waren in New York, Heimspiel, Yankee Stadium. Und sind dann gefeiert, Stretch Limo, er mit seinen Kollegen sind durch New York gefahren und dann fahren sie über den Hudson River und er sagt zum Fahrer der Limousine, du, fahr ran, ich spring. Und alle, hahaha, so lustig. Aber ihm war überhaupt nicht zum Scheißen zumute. Er war wirklich so bitter enttäuscht und sie dachte, wenn es das jetzt war, Jahre, Jahrzehnte lang schuften, trainieren, arbeiten, nach oben streben, wenn das jetzt alles gewesen ist, wofür lebe ich dann überhaupt noch? War so enttäuscht, Gott sei Dank, er ist nicht gesprungen und Jahre später sind wir Freund geworden, das ganze lieber Kerl und auch aus einem ähnlichen Sport, jemand, den ich auch, war zufällig auch ein Ami, anderer Sportart, aber NFL, also National Football League. Der hat zweimal den Super Bowl gewonnen und hat mir Folgendes erzählt mit den Denver Broncos. Einmal, nachdem sie gewonnen haben, ist er zurückgeflogen und sitzen zwar junge Rookies vor ihm. Rookies sind ja die, die in der ersten Saison als Profi spielen. Und er hat gehört, wie der eine zum anderen sagt, was that it? Was that it? Stell dir vor, erste Saison, Profi, du hast schon gewonnen und sagst, was das jetzt schon? That's it? Und das gilt für die, die es im Sport ganz oben schaffen. Ein anderer Freund, mittlerweile leider verstorbener Freund, hat es bis in die absolute Weltelite der Geschäftswelt geschafft, war CEO von einer Riesenfirma, zigtausende Angestellte, was weiß ich, wie viele Milliarden die umgesetzt haben und hat dort 10 Jahre lang im Management, also 6 Jahre als CEO gearbeitet und als mit ihm dann einmal ein längeres Gespräch kam, hat gesagt, Christian, 10 Jahre? In Summe über 10 Monate Urlaub, die ich konsumiert habe in den 10 Jahren, 250 Tage Reisetage im Jahr, alles, worauf ich verzichtet habe, der ganze Stress, die ganze Arbeit, war es das wert? War es das wert? Und ich erinnere mich da immer an das, wie das die Literatur. Literatur hat ja den Vorteil, dass man ein Leben betrachten kann in seiner Gänze, ohne dass man es nachleben muss. den eine ähnliche Kerbe schlägt, also vor allem Tolstois Erzählung Der Tod des Iwan Iljitsch. Bewegt mich immer wieder, kann ich sehr empfehlen, kann man mittlerweile kostenlos downloaden, legalerweise, weil es kein Copyright gibt. Und für einen E-Reader eurer Wahl, ja, oder als PDF oder wie auch immer. Jedenfalls ganz ein tolles Buch und Tolstoi erzählt dort vom Tod des Iwan Iljitsch. Also Spoiler Alert, der stirbt. Und zwar, man hört schon von seinem Tod im ersten Absatz, also allzu viel habe ich auch nicht vertragen. Es geht aber dann darum, also das ist so ein aufstrebender Beamter, so mittlere Beamtenposition in Russland. Und der verletzt sich und merkt dann, okay, er ist jetzt da sterbenskrank und stirbt dann so langsam. Und in diesem Prozess des Sterbens, auf den Tod zugehens, reflektiert er so über sein Leben und hat dann eine ganz prägnante Einsicht, wo er mal so zurückgeht in seine Kindheit und sein Leben im Rücklauf betrachtet und sagt, könnte es sein, dass jedes Mal, wo er gedacht hat, dass sein Leben eine Stufe nach oben geht, mit jedem Karriereschritt, mit jeder Entscheidung, immer mehr eben diese Social Clock abzuspulen, so wie sie ihm seine Gesellschaft vorgezeichnet hat, dass er, wo er dachte, dass es immer einen Schritt nach oben geht, ist es möglich, dass es de facto eigentlich in die andere Richtung gegangen ist. Und er kommt für sich selbst zum Schluss, so war es. Er hat am eigentlichen Leben vorbeigelebt. Er hat zwar nach außen hin sehr viel Erfolg genossen, Familie, Kinder, Haus, Position, Karriere, alles, aber er hat am eigentlichen Leben vorbeigelebt. Es gibt dann ein erlösendes Moment in diesem Buch, aber das nehme ich nicht vorweg, das tust du dann selber lesen. Also, Leo Tolstoi, Der Tod des Iwan Iljitsch. Das wäre also die eine Möglichkeit zu sagen, hey, das Leistungsprinzip, das passt mir gut, ich bin eh jung und gesund und fesch und gescheit und da komme ich gut damit zurecht. Es lohnt sich darüber nachzudenken, wie erklimmenswert der Gipfel wirklich ist, zu dem wir uns hinaufmachen. Die zweite Variante wäre zu sagen, na, du weißt eh, das mit dem Leistungsdenken und hin und her, ich stehe über den Dingen. Ich bin abgeklärt, ich bin nicht an der Sovi, sondern an der Galvi. Ja, ich weiß eh, Stereotypen und so, stimmt eh alles nicht. Ja. Aber ihr versteht, was ich meine, deswegen lacht ihr. Ja, also ihr versteht, die Stereotypen gelten offenbar immer noch, wie zu meiner Zeit an der Uni Innsbruck. Und ich bin eh total entspannt und so, und das ganze Hamsterradl interessiert mich eh nicht. Da stellt sich mir zum Beispiel die Frage, wie oft musst du dich auf einen Job bewerben, ohne auch nur eine Antwort zu bekommen und maximal eine Absage zu bekommen, sagen, vielen Dank für Ihre Bewerbung, wir werden Sie in Evidenz halten. Das heißt, delete, ja, auf gut Deutsch, vor allem in der Datenverschutzordnungswelt. Wie oft muss das passieren? Wie oft musst du bei einer Prüfung durchfallen? Ja? Wie oft muss eine Beziehung in die Brüche gehen, bevor es dir dann doch irgendwie nahe kommt oder du denkst, vielleicht bin ich irgendwie doch nicht ganz gut genug, unter welchem Aspekt auch immer. Und meine Vermutung ist, dass es für jeden von uns, für dich und für mich, einen Punkt gibt, wo wir sehr stark daran zweifeln würden, ob wir wirklich, wie man auf Englisch sagt, the goods haben. Das wären zwei so Gedanken, entweder zu sagen, ja, ich fahre eh ganz gut damit, oder zu sagen, ich stehe drüber. Was sich damit verbindet, ist eben, das habe ich schon beim Iwan Iljitsch ein bisschen anklingen lassen, die Frage, was ist eigentlich das gute Leben? Was ist der Gipfel, den es sich zu erklimmen lohnt? Ja? In welche Richtung soll es eigentlich gehen? Ja? Wozu sind wir überhaupt da? Also wozu bin ich da? Worauf will ich zurückschauen? Gibt es übrigens ein interessantes Buch von einer Krankenschwester, die viele Australierin, Titel fällt mir ein, die aber viele Sterbende begleitet hat und ein Buch geschrieben hat über die fünf Dinge, die die Leute am meisten bedauern, wenn sie sterben. Ansage, keiner sagt, wäre ich doch ein paar Stunden länger im Büro geblieben. Hätte ich doch gerade noch einen Deal mehr abgeschlossen. Hat keiner von den Sterbenden gesagt. Eher, hätte ich doch mehr Zeit mit meiner Familie verbracht. Und so. Ja, ist auch interessant, worauf will ich zurückblicken. Und die Frage nach dem guten Leben eben, von alters her ist es eine Frage, die die Philosophie beschäftigt. Aristoteles, die Kernfrage der Philosophie, Eudaimonia, das gute Leben. Ja? Was ist das gute Leben? Und natürlich hat Aristoteles, die Stoiker, Marcus Aurelius vielleicht der bekannteste, oder die Epikureer, die haben sich alle die Frage gestellt. Das Spannende für uns als, sagen wir mal, Endverbraucher ist das, dass die sich natürlich nicht einig sind. Ja? Also die haben ganz unterschiedliche Konzeptionen des guten Lebens. Man kann es illustrieren an dem Beispiel, soll man sich politisch engagieren? Ja? Gehört das zum guten Leben? Das sagen die Stoiker, natürlich, das gehört dazu, das ist quasi Teil dessen, wie man leben soll, da soll man sich einbringen, deswegen viele Staatsmänner, ja, waren glaube ich meistens Männer, die Stoiker waren damals überhaupt, ja, und die haben sich da wiedergefunden. Aristoteles auch, ja, für die Polis, für die Stadt soll man sich einsetzen. Die Epikureer sagen, um Gottes Willen, mach das nicht. Nur Scherereien, nur Stress, zieh dich zurück in deinen Garten, hinter schöne hohe Gartenmauern und genieße das Leben mit deinen Freunden, die Hedonie, ja, das Glück. Zieh dich zurück ins Private. Also das Biedermeier schon in der Antike. Ja, Rückzug ins Private, Rückzug in den eigenen Garten. Ja, was jetzt? Was ist jetzt wirklich die Antwort für mich, für dich, fürs gute Leben? Rückzug ins Private oder politisches Engagement? Oder welche Rolle hat Begierde und dieses Wohlbefinden? Ja? Ist das wichtig oder ist das schlecht? Die Stoiker sagen, ganz gefährlich, ganz gefährlich. Und die Epikureer sagen, hey, Hedone, darum geht's, ja? Wohlbefinden. Also in der Philosophie findet man ganz, ganz viele Fragen, auch ganz, ganz viele Antworten, aber wir müssen immer noch auswählen, was ist jetzt für uns der gute Weg, der richtige Weg. Heute, glaube ich, würden die meisten Leute nicht mehr zu den Philosophen rennen bei dieser Frage, sondern vielleicht zu den Psychologen. Und da gibt es ja die ganze Entwicklung der positiven Psychologie, Positive Psychology, der Glücksforschung, ganz, ganz spannend. Ich glaube, ich war ganz viel lernen davon, würde auch empfehlen, da Autoren zu lesen, wie Martin Seligman oder George Whalen. Aber auch hier ist das Spannende, um feststellen zu können, was das gute Leben ist und um messen zu können, wie ich dorthin komme, brauche ich zunächst einmal eine Vorstellung, was überhaupt das gute Leben ist. Also ich kann methodologisch nur messen, ob jemand ein gutes Leben hat, wenn ich eine Konzeption zugrunde lege, was das gute Leben ist. Methodologisch geht es nicht anders. Und bei Seligman zum Beispiel, der hat 2002 ein Buch geschrieben, Authentic Happiness, und da hat er, glaube ich, 3 Kriterien damals gehabt, 2011, Flourish, 9 Jahre später, 5 Kriterien, und sagt, meine 3 Kriterien haben viel zu kurz gegriffen. Und das finde ich von dem her spannend, weil man sieht, wie schnell sich in nur 9 Jahren, es hat sich nicht grundlegend geändert, aber doch deutlich erweitert, die Konzeption des guten Lebens. Das heißt, wenn ich jetzt das gute Leben genauso ausgerichtet habe nach der 2002-Variante, dann 9 Jahre später kommt, aha, 2 Sachen haben wir noch gefehlt. Also es bleibt spannend, ja, es bleibt offen. Eine Studie, die versucht hat, das zu beobachten, wessen Leben gelingt, ganz interessante Studie, ist die Grant Study an der Harvard-Universität. Die hat 1938 begonnen mit ungefähr 230 Probanden, alles Männer in diesem Fall. Es gibt eine ähnlich vergleichbare Studie an der Stanford University mit alles weiblichen Probanden. Die Grant-Studie hat also die Leute, die waren Sophomores, also so Anfang 20, über Jahre und Jahrzehnte begleitet, immer wieder körperlich die Gesundheit untersucht, Interviews gemacht, die Familie untersucht, und da hat man wahnsinnig viel Daten, halt, also riesig langen Datensatz, der bis heute geht, manche leben noch von denen, der John F. Kennedy war auch dabei, dessen Akte wurde ausgesondert, als er prominent wurde, da ist zu viel drin gestanden. Aber ein gewisser George Wayland, auch einer dieser Glücksforscher, hat diese Studie jahrzehntelang begleitet. Ganz interessante Bücher darüber geschrieben. Er entwickelt einen Decathlon des menschlichen Wohlergehens, Decathlon of Human Flourishing, wo er wieder versucht, das zu operationalisieren für Studien. Und das sind die 4 Outcome Variables. Und jetzt möchte ich schauen, was die Prädiktoren sind, dass es dir später gut geht. Ja, da geht es um Gesundheit im Alter, da geht es nämlich geistig und körperlich und um Beziehungen im hohen Alter und beruflichen Erfolg, ja, bei diesen 10. Auch hier wieder interessant, was ist die Vorstellung des guten Lebens, was führt dazu, aber was mich bei ihm besonders berührt hat, das könnt ihr wieder kostenlos in der Suchmaschine eurer Wahl herausfinden, wo das ist. Es ist erschienen im Atlantic Magazine, ein Interview mit ihm, und es heißt, glaube ich, What Makes Us Happy. Joshua Schenk ist der Autor, und der interviewt wählend und schreibt ganz interessante Sachen zu dieser Grind-Studie. Unter anderem fragt er ihn dann zwei Dinge. Erstens sagt er mal, du, was passiert eigentlich, wenn einer dieser Probanden stirbt, die du seit Jahrzehnten begleitest? Wie geht's dir dann? Und er sagt, irgendwie, das ist seltsam, aber es ist eine gewisse Befriedigung dabei, weil jetzt weiß ich, wie es ausgeht. Und jetzt ist irgendwie der Akt geschlossen und ich kann es fein säuberlich ad acta legen und ich habe meine Schuldigkeit diesen Probanden gegenüber getan. Ja, könnte man jetzt auch darüber nachdenken, was das aussagt über die wissenschaftliche Tätigkeit. Aber eine zweite Frage, die mich vor allem bewegt, ist folgende. Dass er gefragt wird, was er jetzt da aus diesen jahrzehntelangen Studien über Leben, die gelingen oder nicht gelingen, herausgefunden hat. Weil es oft so ist, dass das Leben, es scheint gut anzulaufen und dann stürzen Leute ab oder wie auch immer und andere, denen geht es viel besser, als man es vielleicht erwartet hätte. Was hat er jetzt davon gelernt? Und er sagt, das eine, was ich davon gelernt habe, von diesen jahrzehntelangen Studien mit dieser Gruppe ist, the only thing that really matters is your relationship to other people. The only thing that really matters in life is your relationship to other people. Also das Einzige, was wirklich zählt im Leben, ist eine Beziehung zu anderen Menschen. Und jetzt kann man sagen, okay, das intuitiv leuchtet uns das sowieso ein. Für mich war es vor allem in dem Kontext des Interviews interessant, weil auch das eigene Leben von George Weiland dort zur Sprache kam und weil er gerade im Bereich der zwischenmenschlichen Beziehungen sehr, sehr viel Zerbruch selbst erlebt hat. Dreimal unglücklich verheiratet war und mit drei seiner vier Kinder jahrelang überhaupt keinen Kontakt hatte. Und das trifft mich, weil ich mir denke, wie oft ist es so, dass ich wohl weiß, was ich mir wünsche und wie mein Leben sein sollte, aber dass ich merke, ich habe nicht die Kraft und es gelingt mir gar nicht, so zu leben. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Das heißt, ich habe schon Ideale, wie ich gern sein würde und wie mein Leben sein sollte, aber ich merke, wenn ich auf mich zurückgeworfen bin, und natürlich ist die Umwelt ja nicht immer so drauf eingestellt, jetzt meine Wünsche mir alle von den Augen abzulesen, ja, dass sie damit nicht durchdringen. Das finde ich interessant. Also auch wenn wir wissen, wie das gute Leben ist, ist noch lange gesagt, dass es uns gelingt. Das illustriert sehr oft, ein Film zum Beispiel, also sehr, sehr viele Hollywood-Filme gehen ja darum, um Träume, die sich erfüllen oder nicht erfüllen und eben auch um diese Frage der Identität. Und ich finde, ein großartiger Film, der dieses Thema tiefschürfend aufgreift und auch sehr unterhaltsam aufgreift, ist der Film Gladiator. Wer kennt den? Doch einige, ja. Also mit Russell Crowe, schönem australischen Akzent, wenn man es nicht gedacht anschaut. Und kurz, wenn ihr den nicht kennt, dieser Russell Crowe beginnt als General des Philosophenkaisers. Den schon erwähnten Marcus Aurelius hat er zu seinem Oberherrn. Aber dieser Marcus Aurelius, dieser Stoiker, hat einen ganz unguten Sohn, den Commodus. Der Commodus intrigiert gegen seinen Vater, will ihn umbringen und versucht den Maximus, den General, auf seine Seite zu ziehen. Maximus ist loyal, lehnt das ab. Commodus ermordet seinen Vater dennoch und will sich auch an Maximus rechnen, lässt dessen Frau und dessen Sohn ermorden. Maximus beinahe, der überlebt aber. Muss fliehen, natürlich, der neue Kaiser Commodus trachtet ihm nach dem Leben. Er ist in der Provinz des Imperiums und verdient sich dort, oder irgendwie landet er dort als Gladiator. Aber er ist ein guter Stratege, er kämpft gut und er kämpft sich hoch von den Provinzarenen bis in die größte Arena des Römischen Reiches, das Kolosseum in Rom. Und eines Tages kämpft er dort natürlich vor den Augen des großen Imperators Commodus. Die Spannung steigt. Er nennt sich nur mehr Gladiator, hat ihm seinen Namen abgelenkt aus Sicherheitsgründen und trägt ihm einen Helm. Maximus und seine Mitkämpfer gewinnen wieder. Und bevor der Imperator entscheidet, Leben oder Tod, will er diesen berühmten Gladiator jetzt einmal kennenlernen und begibt sich hinunter in die Arena. Die Spannung steigt, ihr könnt es euch vorstellen, die Hollywood-Musik. Und der Maximus hat schon eine Waffe in der Hand, jetzt will er sich rächen. Dann kommt aber ein Kind mit, er muss den Pfeil fallen lassen und steht jetzt schutzlos da gegenüber. Jetzt ist der Moment der Wahrheit. Und dann fragt Commodus, what is your name? Wie heißt du? Wer bist du? What is your name? Und er sagt, my name is Gladiator. Und dreht sich um. Und der Commodus zuckt aus und sagt, Sklave, wachst du es mir, deinen Rücken zu zeigen. Und eben dann jetzt Kamera einstellen, kannst du dir vorstellen. Dann dreht er sich ganz langsam um und sagt, my name is Maximus Decimus Meridius, Commander of the Armies of the North, General of the Felix Legions, loyal servant of the true Emperor Marcus Aurelius, father to a murdered son, husband to a murdered wife, and I will have my vengeance in this life or the next. Kann man wieder Popcorn weiter essen? Selber steht man nicht in der Arena. Das Spannende ist, in dieser kurzen Aussage beantwortet er eigentlich nur die ganz simple Frage, wie heißt du? What is your name? Er hätte sagen können, ich bin der Maxi. Ja? Wie heißt Maximus Decimus Meridius? Ja? Formal. Ja? Tut er aber nicht. Er erzählt eine kurze Geschichte. Er erzählt seine Identität. Er erzählt das, was ihn ausmacht. Er erzählt, wer er ist. Und wie Hollywood das tut, trifft aus meiner Sicht mitten ins Herz dessen, wie auch du und ich, wie wir unsere Identität sehr oft erzählen. Was macht er? Ja, er nennt seinen Namen, dann erzählt er sein Leben und zwar zerfallen in zwei Teile. Erstens, darauf bin ich stolz. Das sind meine Werte, das habe ich erreicht. General of the Felix Legions, Commander of the Armies of the North, loyal servant of the true Emperor, Marcus Aurelius. Ich habe es zu was gebracht. Ich bin der General. Ich diene treu, ich bin treu. Der wahre Imperator auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, father to a murdered son, husband to a murdered wife. Das hat man mir angetan. Das ist die Ungerechtigkeit, die mir widerfahren ist. Das ist das Leid, das ich durchlitten habe. So hat mich das Schicksal und das Leben gekennzeichnet. Und letztlich bleibt ihm nur mehr der Zorn, der Wunsch nach Rache, weil er sagt, ich bin ja nicht mehr General. Ich bin ja nicht mehr der Commander. Auch der wahre Imperator ist mittlerweile tot. Nichts von dem hatte Bestand, was er erreicht hatte. Und das, was ihn wirklich zeichnet, sind die Schicksalsschläge, die Ungerechtigkeit, das Leid, das er erlebt und erduldet hat. Und ich glaube, wenn wir uns jetzt Zeit nehmen würden, und wenn du mit deiner besten Freundin, mit deinem besten Freund, mit einer Therapeutin, wie auch immer, zusammensitzen würdest und die sagen, jetzt erzähl mir mal deine Geschichte, deine Identität, beantworte mal die Frage, what is your name, auf die Art und Weise, wie der Maximus das getan hat, würden auch wir Dinge erzählen, die wir erreicht haben, auf die wir stolz sind, die unsere Werte sind. Und auch wir würden erzählen, wo uns großes Unrecht widerfahren ist, wo wir tiefen Schmerz erlitten haben, wo uns Wunden geschlagen wurden, die uns bis heute ganz, ganz tief innen prägen. Und vor diesem Kontext, jetzt haben wir ein bisschen geschaut nach Hollywood, in die Weltliteratur, in die Psychologie, in die Soziologie, ist es für mich immer wieder interessant, die Frage zu stellen, ich bin ja Christ, ich bin sogar leider, wie auch immer, Theologe, ja, kann ich nicht anders, ist für mich die Frage, ist jetzt da der Glaube, ist jetzt da die Religion eine gute oder eine schlechte Nachricht? Hilft uns die jetzt da oder macht die das ganze Problem noch schlimmer? Und meine Vermutung ist, dass sehr viele Menschen heute sagen würden, das macht es noch schlimmer, den ganzen Leistungsdruck, weil jetzt muss ich nicht nur die Erwartungen der Gesellschaft erfüllen und der Eltern und der Oma und vom Opa und von der Freund oder der Freundin von immer, was weiß ich immer, vom Prof, von der Professorin, jetzt muss ich auch noch einen himmlischen Oberherrn zufriedenstellen und dem seine Gebote halten und dem irgendwie gefallen und mir an seine Vorschriften halten und da meine Leistung erbringen, da habe ich überhaupt keine Ruhe mehr. Er ist das sehende Auge, der mich überall sieht. Er weiß, was ich im Dunkeln tue. Er weiß, was ich hinter verschlossenen Türen tue. Da komme ich überhaupt nicht mehr aus der Hilfe. Also das ist das Letzte, das ich brauche, wenn ich aus dem Leistungsdruck heraus will. So ein allsehendes Auge, das mir immer auf die Finger schaut und nur wartet, mir nicht drauf zu geben, wenn ich mal wieder nicht richtig spure und mir an die Regeln halte. Das ist, denke ich, das Gottesbild, das ganz, ganz viele Menschen haben, das Bild von Glaube, von Religion, das ganz, ganz viele Menschen haben. Und nicht erst in jüngster Zeit, sondern das war schon, vielleicht nicht immer so, aber schon sehr lange so. Jedenfalls war es auch vor 2000 Jahren so. Auch unter diesem Volk, das ganz besonders die Beziehung zu Gott gepflegt hat, dem Volk der Juden, das das Gesetz Gottes bekommen hatte. Und in diesem Kontext ist jemand gekommen, der für mich einfach genial ist, der dieses Thema Leistungsdruck von einer Seite aufmacht, die mich ganz tief berührt, und das möchte ich euch jetzt noch vorstellen. Und das ist der Wanderprediger, der da von Galiläa aus das heilige Land durchzieht und immer wieder ganz verwunderliche Dinge tut. Immer wieder vor allem Konflikt hat mit den religiösen Führern seiner Zeit, die eben genauso dieses Gottesbild propagiert haben: Gott sieht dich, halt dich an alle Regeln, sonst gibt es eine über die Rübe. Ja? Mit denen ist er gar nicht gut ausgekommen. Aber mit wem er sehr gut ausgekommen ist, ist mit Leuten, die sich der Verwundbarkeit ihrer Identität bewusst waren. Und eine Geschichte, die wird in nur zwei Versen erzählt, aber die summiert das für mich auf ganz interessante Weise. Damit schließe ich ab. Diese Geschichte ist die Geschichte von einem Leprakranken, von einem Aussätzigen. Und in der damaligen Zeit muss man wissen, Lepra-Aussatz war nicht nur ein körperlicher Makel und eine ansteckende Krankheit, die führte zu Isolation, man musste sich zurückziehen, und zwar nicht nur wegen der Ansteckungsgefahr körperlicherseits, sondern auch, weil es als religiöses, als rituelles Makel galt. Und Menschen, die darunter gelitten haben, die mussten vor sich warnen, die hatten Glocken zum Läuten und die haben immer geläutet und mussten schreien, unrein, 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 und mussten vor sich warnen, damit gesunde Menschen nicht mit ihnen in Kontakt treten konnten und sich infizierten. Jetzt stellt euch vor, ein Mann, der das Jahre, vielleicht Jahrzehnte lang macht. Jedes Mal, wenn jemand kommt, der gesund ist, muss er schreien, unrein, unrein. Was glauben Sie, was der geantwortet hätte, wenn jemand gesagt hätte, what is your name? Wer bist du? Was macht dich aus? Also ich würde viel Geld drauf wetten, dass die erste, natürlichste, tiefste Antwort gewesen wäre, my name is unclean. Mein Name ist unrein. Und dieser Mann, wir wissen nicht warum, der macht etwas Verbotenes. Der Mann drängelt sich durch die Menge von gesunden Leuten und kommt in die Nähe von diesem Wanderprediger. Von diesem, von dem manche sagen, der ist der Messias. Ja? Der dreht sich da durch und wirft sich dem zu Füßen. Und dann sagt er, ganz einen kurzen Satz, im Konjunktiv: Wenn du willst, dann kannst du mich heil machen. Und in dieser Frage, wenn du willst, ist die ganze Fragilität, die ganze Zerbrechlichkeit seiner Identität, und ich finde mich drin wieder, meiner Identität, vielleicht deiner Identität, aufgefangen. Wenn du willst, sagst du ja zu mir, so wie ich bin, mit all meinen Fehlern, mit all meinen Schwächen, mit all meiner Unreinheit, mit allem dem, was mich ausschließt von der Gemeinschaft, was mich isoliert, sagst du ja zu mir. Und stellt euch das Risiko vor, wenn jetzt dieser Rabbi, wenn jetzt dieser Wanderprediger einer sagt, wie wagst du es, mir nahe zu kommen? Wie wagst du es, die Regeln zu brechen? Du kennst die Vorschriften. Weg mit dir, du Unreiner. Er wäre noch viel tiefer gefallen, der Zerbruch wäre noch viel intensiver gewesen, der Schmerz wäre wahrscheinlich vielleicht überwältigend gewesen, weil so viel Risiko drin ist. Ihr kennt das vielleicht, wenn man sich einem anderen Menschen ganz öffnet und quasi sagt, ich zeige mich jetzt dir ganz schutzlos. Einige von uns haben das sicher schon mal gemacht und haben es in gewisser Weise bereut, weil wir nicht sorgsam mit unserem Herz, mit unserem verwundbaren Innersten umgegangen ist. Der Mann legt alles auf die Waagschale, spielt volles Risiko und haut sich diesem Jesus zu Füßen und sagt, wenn du willst, dann kannst du. Was als nächstes passiert, ist für mich einer der genialsten Momente der ganzen Bibel. Jesus sagt nicht was, sondern er tut was. Er streckt einfach die Hand aus und berührt den. Es war strengstens verboten, Unreine zu berühren. Die Theorie war, der in Unreinheit springt auf dich über. Jesus zerbricht die Trennung, er zerbricht die Isolation, er zerbricht das, was diesen Menschen kaputt gemacht hat und schließt ihn in die Arme, heißt ihn willkommen, drückt die Annahme, die Liebe, die bedingungslose Liebe aus, nicht nur in Worten, sondern in Taten. Und dann sagt er einfach, ich will. Ich will. Ich will. Sei rein. Und dann, so berichtet die Bibel, wurde der Mann rein. Und für mich ist das in meinem eigenen Leben, wo ich hin und wieder Höhen erreicht habe und mir Erfolge beschieden waren, aber hin und wieder auch ganz tiefe, dunkle Täler erlebt habe und so richtig am Boden war und richtig im Dreck war und mein Herz, sag ich mal, einfach in der Mangel gewesen war und echt zerbrochen war. Was in diesen Situationen, und zwar sowohl in den Tiefen als auch in den Höhen, immer wieder erleben durfte, ist, dass dieser Jesus, den ich jetzt aus der Bibel euch in dieser einen Begebenheit vor Augen gemalt habe, dass dieser Jesus heute immer noch so mit Menschen umgeht. Also so erlebe ich das. Das bedeutet, ganz im Kern eigentlich, für mich mein Glaube an Jesus und meine Gotteserfahrung ist im Kern das. Ich komme mit Zerbrochenheit, in gewisser Weise immer wieder mal kaputt, jedenfalls nicht perfekt, zu ihm und sage, wenn du willst, dann könnt ihr jetzt echt eine Umarmung gebrauchen. Und ich habe es noch nie erlebt, dass er nicht bereit gewesen wäre, seine Hand auszustrecken, mir anzurühren, mir seine Liebe zuzusprechen. Das heißt, ich finde es total interessant, dass wir uns als denkende Menschen, meistens sind Studierende, dass wir uns befassen mit soziologischen Analysen, da kann man viel lernen, die Social Clock ist eine Realität. Wir können den Mediengebrauch analysieren, wir können viel von der Psychologie lernen, wir können viel von der Psychiatrie lernen und sehr oft hilft uns das auch über sehr weite Strecken. Aber was ich ganz spannend finde, ist, dass uns im Allerinnersten etwas berühren kann, das darüber hinausgeht. Dass uns, wenn wir den Gipfel erklimmen und sehen, es war eigentlich doch nicht so viel Versprechen, wie wir gemacht haben. Oder wenn wir ganz im Tal sind, dass da jemand ist, der egal, was wir geleistet haben oder nicht geleistet haben, zu uns sagt, ich will. Ich will. Das finde ich total spannend. Ich hoffe, du hast einige Gedanken anregend gefunden und wirst dich noch weiter damit beschäftigen. Wir kommen jetzt da gleich ins Gespräch. Du kannst gleich Fragen stellen und weitergeben, wie es dir damit gegangen ist. Und ich möchte, das ist eh schon durchgeklungen, ich bin begeistert von dem, wie man das auch persönlich erleben kann und welchen Unterschied das eben nicht nur in der Theorie macht, sondern in der Praxis, wenn es egal, ob es einem gerade super geht oder nicht so toll geht. Ihr erlebt das als lebensverändernde Realität und ich würde mich freuen, wenn du Act Experimentum schreiten würdest, das heißt, dich darauf einlässt, nicht nur aus der Ferne dich damit auseinanderzusetzen, sondern auch ein Stück weit dein Herz zu öffnen und diesen Jesus zu öffnen.